morning.
Dann guten Morgen. Ich werde mich jetzt noch kurz vorbereiten, bevor ich dann loslege. Nun, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich hier gewesen bin. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, denn ich habe die Gemeinschaft vermisst. Und einige von euch sehe ich von Zeit zu Zeit, wenn ich zu Konferenzen komme, wo ich vielleicht diene. Aber es ist gut, hier wieder in dieser Gemeinschaft zu sein. Es ist aufregend, irgendwo hinzugehen, wo ich weiß, dass der Leiter, der Pastor, die Geistlichen hier, dass die Leute ein Herz für Gott haben. Und das ist aufregend, denn dies ist eine gute Zeit, um Christ zu sein. Aus dem natürlichen Bereich heraus sieht es vielleicht nicht so aus, aber es ist in der Geschichte eine der besten Zeiten, um Christ zu sein, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Das Aufregendste ist, dass wir die Generation sind, die kurz, nein, sogar sehr kurz davor steht, dass der Herr wiederkommt. Ich bin kein Datumsvorhersager, aber die Zeichen sind da und wir hatten schon Jahre zuvor Zeichen im natürlichen Bereich, im politischen Bereich. Aber dieses Mal ist es anders. Wenn du zum Beispiel 2. Timotheus 3 studierst, wird von den letzten Tagen gesprochen. Es gibt Zeichen von Dingen, die in den letzten Tagen unter bekennenden Christen geschehen werden. Menschen, die sich zur Gottesfurcht bekennen, das ist etwas anderes. Und diese Zeichen, von denen gesagt wurde, dass sie da sein würden, mein Vater, der 60 Jahre lang Pastor war, hätte sich nicht träumen lassen, dass das passieren würde, als er ein Pastor war. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass diese Dinge in der Gemeinde passieren würden, als ich jünger war. Aber jetzt ist es irgendwie alltäglich. Dinge, die eine absolute Abscheulichkeit gewesen wären, finden in Gemeinden statt, sogar unter Pastoren. In der ländlichen Gegend, in der ich aufwuchs, hätten die Leute, die nicht mal in eine Gemeinde gingen, solche Dinge nicht ertragen. Und jetzt wird es akzeptiert. Und auch die jüngere Generation, ihr merkt vielleicht gar nicht, wie weit die Gemeinde Rückschritte gemacht hat. Das hört sich irgendwie seltsam an, aber sie gehen rückwärts, nicht vorwärts. Aber auch das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Herzen der Menschen und die Liebe Gottes in ihnen erkalten würden. Sie würden nicht mehr fromm sein, sondern nur noch eine Art Frömmigkeit praktizieren. Also alles, was Gott hat, ist wirklich in seinem Reich. Satan aber hat eine Fälschung davon gemacht. Und er ist jetzt sehr erfolgreich darin. Ja, er verschenkt sie und er verbreitet seine Fälschung überall, sodass sie plötzlich als Original daherkommen und sie fallen auf. Ja, sie stechen heraus wie, wow, was stimmt da nicht mit dieser Person? Und dann müssen wir ihnen einen Stempel aufdrücken, weil sie nicht in das normale Muster passen. Also muss da an ihnen etwas nicht stimmen, weil sie eine Minderheit sind. Dann urteilen wir über sie, wir machen sie zu Fanatikern oder so, wenn sie in Wirklichkeit nach biblischen Maßstäben ganz normale Christen sein könnten. Aber was die Bibel einen normalen Christen nennt, würde heute als Fanatiker bezeichnet werden. Oder du musst verrückt sein. Oder ich glaube nicht, dass es überhaupt möglich ist, ein normaler Christ des ersten Jahrhunderts zu sein. Und wir hatten 2000 Jahre, in denen wir mehr hätten lernen können und es an jede Generation weitergeben sollen. Es ist unglaublich, wo wir an diesem Punkt hätten sein sollen. Und die meisten sind noch nicht einmal da, wo wir angefangen haben. Und wir träumen davon, wow, wie das hätte sein können. Aber das Potenzial ist immer noch da. Und das Spannende an dieser kurzen Zeitspanne, die wir haben, ist, dass Gott Gnade ausgießt. Es gibt Sünde im Übermaß und wir alle sehen das und das macht die Menschen unruhig. Aber es nützt nichts, dagegen zu beten, denn sie wird weiter im Übermaß vorhanden sein. Es kann nicht mehr anders sein und es wird weitergehen, bis sie ein Ausmaß erreicht hat, das es in der Geschichte noch nie gegeben hat und auch nie wieder geben wird. Und es gibt nichts, das wir tun können, um das aufzuhalten, denn es ist bereits im Wort prophezeit. Es wird geschehen. Anstatt sich also darüber aufzuregen oder traurig zu sein, sollten wir uns freuen, wenn die Herzen anderer Menschen vor Angst vor dem, was auf diese Erde kommen wird, verzagen, sollten wir uns freuen. Doch viele Christen sind auch ängstlich. Sie sind ängstlich über das, was passieren wird. Es ist eine aufregende Zeit, denn wenn die Sünde im Übermaß vorhanden ist, wird die Gnade noch viel mehr im Übermaß vorhanden sein. Sei dir bewusst, Gott gibt dem Demütigen Gnade. So, das ist jetzt noch nicht einmal die Botschaft, die ich beginnen wollte. Ich bin noch nicht einmal zu meiner Einleitung gekommen. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Herr sagte, hau das raus. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass es eine riesige Chance gibt. Doch wenn du nicht auf diese Gelegenheit vorbereitet bist, wirst du sie verpassen. Er erzählte, dass es Bedingungen gibt, sogar die Verantwortung zu lieben. Das sind Bedingungen. Nun, es gibt Bedingungen, um für die Fülle der Gnade bereit zu sein, die völlig ausreichend sein wird und dann mit allem fertig wird, was der Teufel hat. Es spielt keine Rolle, wie stark er durchdringt. Gott wird mir die Gnade geben, ihn zu überwinden, egal wie stark er durchbringt. Also ich habe überhaupt keine Angst oder Befürchtung darüber, über alles, was auf dieser Erde passiert oder sogar was kommen wird. Das ist nicht der Fall. Ich verliere keine Zeit damit, mir darüber Sorgen zu machen, weil ich an einem sicheren Ort bin. Meine Sicherheit liegt nicht in dem, was in der Welt vor sich geht. Sie ist in ihm. Also er ist mein Herr. Es ist ein Vorrecht für mich, dass er mein Herr ist. Viele Christen tun so, als ob sie ihm einen Gefallen tun wollen, um ihn Herr sein zu lassen. Du musst ihn nicht Herr sein lassen. Er ist Herr. Er braucht nicht unsere Erlaubnis, um Herr zu sein. Du kannst es dir nicht aussuchen, ob er Herr ist oder nicht. Er ist der Herr. Und es ist zu unserem Vorteil, dass er der Herr ist. Denn er weiß, was er tut. Er war immer der Herr und wird immer der Herr sein. Er hat eine Menge Übung darin, Leute. Und er weiß alles, was nicht schadet, und hat alle Macht, was hilft. Und für uns ist das Wunderbare, dass er nicht nur liebt, er ist Liebe. Und das ist eine ziemlich gute Kombination. Also warum tun wir so, als wäre es etwas Negatives, dass er der Herr ist? Auf der ganzen Welt ist das der größte Stolperstein im Leib Christi, sich mit der Frage der Herrschaft zu beschäftigen. Und um ehrlich zu sein, ist das das Lächerlichste, das du tun kannst. Denn ich denke, wir sollten zu ihm rennen und ihn anflehen, uns unter ihn stellen zu dürfen und ihn zu unserem Herrn zu machen. Denn wir tun ihm keinen Gefallen. Er tut uns einen Gefallen. Wir tun so, als würden wir ihm einen Gefallen tun. Wow, es erstaunt mich, dass er überhaupt etwas durch uns tun will. Ist dir klar, wie einfach es für Gott wäre, uns einfach zu übergehen und es selbst zu tun? Ich meine, das wäre doch ein Kinderspiel. Es wäre keinerlei Anstrengung für ihn. Es würde ihm auch keine Ehre bringen. Denn jeder weiß, dass Gott es tun kann. Aber wenn er es durch einen Jungen aus den Bergen von Tennessee tun kann, der so rebellisch war wie ich und ihn zu einem Gefäß der Ehre macht, und jetzt etwas durch mich tut, dann bringt das wirklich etwas Ehre für Gott. Denn im natürlichen Bereich weiß jeder, dass das nicht passieren wird, dass das nicht möglich ist. Also muss es Gott sein. Er wird uns segnen und er wird uns ehren. Er macht uns zu Gefäßen der Ehre in seinem Haus. Aber wir werden ihm dienen. Der Titel der heutigen Botschaft heißt, die Kraft zu dienen. Es ist irgendwie seltsam, nicht wahr? Die Kraft zu dienen. Ich werde in dieser Predigt einige Bibelstellen durchgehen. Ich werde also nicht alles erklären, sonst wird mir die Zeit davon laufen, denn mir ist bewusst, dies ist ein Sonntagmorgen und ich bin es gewohnt, Tageskonferenzen zu halten. Wenn ich über etwas sprechen will, da habe ich eine Menge Zeit. Ich weiß also nicht, wie das funktionieren wird, aber ich werde es versuchen, so viel durchzugehen, wie der Herr es zulässt. Also für einige Dinge habe ich keine Zeit zur Vertiefung oder ich werde es nie schaffen, weil ich einige Dinge kombinieren möchte. Aber die meisten von euch haben vielleicht einige der Botschaften gehört, die ich gehalten habe, oder es steht in einigen der Bücher. Aber ich möchte mit euch zuerst aus dem 4. Kapitel des Lukas-Evangeliums Vers 18 teilen. Und das ist es, als Jesus am Sabbat in die Synagoge ging und die Schriftrolle nahm und das Buch Jesaja aufschlug und anfing zu lesen. Und dann steht im Vers 18, Jesus sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er schloss das Buch. Und er sagte ihnen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und du denkst, dass sie darüber ganz aufgeregt waren, weil das bedeutet, dass der Messias hier war. Das taten sie nicht. Sie brachten ihn nach draußen und wollten ihn von einer Klippe werfen und töten. Aber ich möchte, dass wir uns auf das konzentrieren, was er hier in Vers 18 sagte. Hier spricht Jesus: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, das Evangelium zu verkündigen. Und er ging die ganze Liste der Dinge durch, zu denen er gesalbt wurde. Oftmals lesen wir mit unserem natürlichen Verstand eine Schriftstelle oder schauen uns ein Wort an und denken, dass wir verstehen, was es bedeutet. Und basierend auf dem, was wir denken, was es bedeutet, reagieren wir entsprechend. Aber wenn es nicht das ist, was es wirklich bedeutet, dann haben wir etwas übersehen. Bevor du also mit etwas anfängst, musst du in den geistlichen Bereich gehen und dir vom Heiligen Geist das Thema offenbaren lassen, das offenbarte Wort von dem, was er meinte, als er es sagte, nicht was wir denken, dass er es meinte. Verstehst du? Denn sonst fängst du auf einem falschen Fundament an, auch wenn du auf dem Wort stehend zitierst. Du stehst auf einem fehlinterpretierten Wort und es ist wirklich nicht das Wort. Wenn es nicht das offenbarte Wort ist, wenn es nicht das richtige Wort ist, dann ist es nicht das Wort. Wenn es die Meinung von jemand anderem ist, was er denkt, was das Wort ist, dann ist es nicht mehr Gottes Wort. Es ist nicht Gottes Wort. Als ich also anfing und ein Babychrist war, dass ich in Gott verliebt hatte, wollte ich ihn einfach nur kennenlernen. Also lese ich und versuche nicht ein Gelehrter zu sein. Das Letzte, was mir jemals geschworen habe, war, kein Prediger zu werden. Also das war nicht auf meinem Radar. Ich schaue mir das einfach an und lese diese Schriftstelle. Und wenn ich über die Salbung nachgedacht habe, war ich mir nicht mehr sicher, denn wo ich aufgewachsen bin, habe ich nie eine gesehen, weil die meisten Leute denken, nun, der Geist des Herrn bewirkt etwas. Und wir verbinden es normalerweise damit, wenn der Geist des Herrn mit Kraft etwas bewirkt. So wird jemand geheilt oder ein Wunder geschieht oder so etwas. Oder du verstehst die starke Offenbarung des Geistes. Wir sagen, wow, diese Person ist gesalbt oder die Salbung ist hier. Und wir verbinden die Salbung normalerweise mit der Offenbarung des Heiligen Geistes. Und das ist es, was die meisten Menschen denken. Aber das Problem ist, oder der Vorteil war, dass ich zu dieser Zeit nichts wusste. Ich hatte also keine vorgefasste Meinung, weil ich noch nie gesehen hatte, dass sich der Heilige Geist in irgendeiner Weise offenbart, wo ich zur Gemeinde ging. Okay, ich lese das also, und es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, das Evangelium zu predigen. Und ich bemerke, dass er nicht sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, das ist die Salbung. Denn das ist es, was die meisten Leute lesen. Er sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Dieses Weil macht einen großen Unterschied in diesem Satz, Leute. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, nicht weil es die Salbung ist. Nun, ich habe es im Griechischen nachgeschlagen und es spricht über die Zeremonie, dass das Öl übergossen wird, den Geist repräsentiert, der über dich fließt. Und ich habe das gelesen und wusste nicht mehr als bevor ich anfing. Also ich habe das früh gelernt, wie man den Heiligen Geist fragt. Denn ich wusste, der Heilige Geist ist der Autor der Bibel. Er ist derjenige, der weiß, was er meinte, als er es sagte. Wenn du also etwas verstehen willst, das in einem Buch steht, und es dir nicht klar ist, wäre es besser, den Autor des Buches zu fragen. Und ich meine, das macht einfach wirklich Sinn. Bei etwas wie, meine Schafe hören meine Stimme, verstehst du vielleicht nicht, was es bedeutet, dann wäre ich die beste Person, die du fragen kannst, denn ich habe das Buch geschrieben. Nun, die Bibel wurde vom Heiligen Geist geschrieben und er ist in uns und er ist unser Lehrer und er soll uns alle Dinge lehren und warum nicht denjenigen fragen, der die Antwort kennt, der autorisiert ist, uns von Anfang an zu lehren. Das scheint manchmal niemand in den Sinn zu kommen. Warum eigentlich? Weil das Telefon nicht funktioniert. Sie können nicht mit ihm sprechen. Ist das nicht irgendwie bequem für den Teufel, dass wir nicht mit dem einen sprechen können, der alle Antworten hat? Ist es nicht erstaunlich, wie viele Menschen Probleme haben, Gott zu hören, aber keine Probleme haben, den Teufel zu hören? Wow. Sie sind beide geistige Wesen. Also wie kommt es, dass der Teufel ein gutes Telefon hat und Gott ein schlechtes? Es kommt vielleicht darauf an, auf welcher Sender du den Empfänger drehst, um ihn zu hören. Denn du kannst dir aussuchen, auf welchen Sender du dich einstellst. Wenn du also auf das Fleisch eingestellt bist, kann der Teufel zu dir sprechen. Wenn du im Geist bist, ist es für Gott kein Problem, zu dir zu sprechen. Es ist nur schwierig, Gott zu hören, wenn du im Fleisch bist. Also fragte Gott immer, würdest du, weil ich nicht versuchte, ein Theologe zu sein, ich versuchte nicht in der Lage zu sein, darüber zu lehren und große Details über etwas zu geben. Ich musste es einfach für mich wissen, sodass ich, einfältig wie ich war, es verstehen und tun konnte, denn wenn man wie ein Kind sein muss, um in das Reich Gottes zu kommen, wie schwer kann es dann sein? Also wollte ich es kindlich für mich aufschreiben, damit ich nicht missverstehe, was er sagte, denn wenn man es kompliziert macht, kann man es leicht verdrehen. Er sagte also, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Also sagte ich, Herr, würdest du mir eine klare, einfache Definition geben, was es bedeutet, wenn der Geist des Herrn auf Jesus war, weil du ihn gesalbt hast und du all diese Dinge aufgelistet hast, die er tun sollte? Er sagte in einfachen Worten, und was denkt ihr jetzt darüber? Die Salbung war, das ist es, wozu ich meinen Sohn ermächtigt habe. Die Salbung war die Ermächtigung, die Befugnis. Ermächtigung ist Macht. Ich gab ihm die Vollmacht, den Armen das Evangelium zu bringen, die gebrochenen Herzen zu heilen, all diese Dinge zu tun, die aufgelistet waren. Das sind also die Dinge, zu denen er autorisiert war, plus viele andere Dinge, die nicht in diesem Vers stehen. Alles, was Jesus tat, durfte er tun. In Johannes 5,30 sucht er nicht seinen eigenen Willen, sondern nur den Willen des Vaters, der ihn gesandt hat. Er suchte also bei Gott nach einer Weisung, und mit dieser Weisung kam die Ermächtigung, die Kraft, das zu tun, wozu er ihn ermächtigte. Also, wie wirst du es schaffen? Ich nehme das dann, und jetzt gehe ich in den natürlichen Bereich und tue es. Nein, mit dieser Ermächtigung bedeutet es, dass der Heilige Geist dann auf dich kommen wird, um dich zu befähigen, das zu tun, wozu er dich ermächtigt hat. Und Gott wird dir alles geben, was du brauchst, nach seinem Reichtum und seiner Herrlichkeit, um das zu tun, wozu er dich ermächtigt hat. Also alles beginnt mit der Ermächtigung. Wenn ich über Sprüche 3, Verse 5 und 6 lehre, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Was passiert, wenn er deine Pfade ebnet? Er hat dich gerade autorisiert, etwas zu tun. Also ich habe mir das angeschaut und jetzt reden wir über das, was Jesus auf diesem hochgradigen Niveau getan hat. Aber was ist mit Joseph Hedgecock hier unten? Wo befinde ich mich? Und so stellte ich diese Frage, weil ich ihn damals am Telefon hatte, obwohl ich noch ein Baby war. Eines der ersten Dinge, die ich zum Laufen gebracht habe, war mein Telefon. Okay, also sagte ich, um klarzustellen, dass ich das klar verstanden habe, wenn du zu mir sagst, etwas zu tun, dann bedeutet es, dass du mich autorisierst, das zu tun? Und ich konnte ein Ja oder Nein bekommen. Ja, wenn du mich dazu ermächtigt hast, dann ist das die Salbung, richtig? Ja. Heißt das dann, auch wenn es nicht so eine große Sache ist, wie Jesus sie tat, heißt das dann, dass der Heilige Geist dann auf mir sein darf, um mich zu befähigen, es so zu tun, wie du es willst? Ja. Und heißt das dann, dass du mir alles zur Verfügung stellst, was ich brauche, um das zu tun, wozu du mich ermächtigst? Ja. Da ich beim Militär war, habe ich verstanden, wenn ich einen Befehl bekomme, etwas zu tun, dann bin ich auch dazu befugt. Ich habe also die Macht, jemanden unter mir zu sagen, tu dies, tu das. Versteht ihr, was auch immer getan werden muss? Wenn ich einen LKW brauche, um das zu erledigen oder was auch immer, kann ich zum Fuhrpark gehen und einen LKW abholen. Wenn ich 12 weitere Männer benötige, gehe ich und hole 12 Männer. Was auch immer ich brauche, um den Auftrag auszuführen, der mir gegeben wurde, ist in dem Auftrag autorisiert. Und das ist normal für... Also ihr versteht, dass ich nicht autorisiert bin, etwas außerhalb des Befehls zu tun. Ich selbst kann mir keinen besseren Weg überlegen, als das, was mein Kommandant mir gesagt hat, und losgehen. Ich bin nicht dazu autorisiert, das zu tun. Ich bin nur autorisiert, das zu tun, was er mir aufgetragen hat. Kein Wunder also, dass der Teufel nicht will, dass wir auf Gott hören, dass wir ihm vertrauen, denn er ist in Schwierigkeiten. Denn wisst ihr, was Gott uns anweisen wird? Dasselbe, was er seinem Sohn aufgetragen hat, nämlich das Werk des Teufels zu zerstören. Und das weiß der Teufel. Also muss er alles in der Welt finden, um dich davon abzuhalten, Gott so sehr zu vertrauen, dass du seinen Anweisungen gehorchst. Und Gott wird mit kleinen Dingen anfangen, denn wenn du in den kleinen Dingen nicht treu bist, wirst du auch in den großen Dingen nicht treu sein. Und damit musste ich umgehen, denn in meinem Kopf war ich programmiert, als ich aufwuchs. Weißt du, Gott leitet ein ganzes Universum, das ein großes Geschäft ist. Er ist beschäftigt. Er hat keine Zeit für jede kleine belanglose Sache. Wisst ihr? Also wenn du wirklich alles tust, was du tun kannst und du mit etwas nicht umgehen kannst, bringest du Gott. Aber dann, ich habe nicht die Zeit, hier weiterzugehen und meine ganze Botschaft darauf zu verwenden. Aber ich habe es immer neu erarbeitet. Was ist mit den kleinen Dingen? Denn ich werde mit Sprüche 3, 5 und 6 weitermachen. Da steht alle deine Wege. Das sind 100%. Nun, die 100% sind nicht alles große Dinge. Es sind viele kleine Dinge. Und ja, diese sind mit dabei. Also ist das in der Ermächtigung enthalten? Ja. Wenn du mir also sagst, ich soll in den Lebensmittelladen gehen, Wenn du mich dazu ermächtigst, sollte ich dann erwarten, dass der Heilige Geist auf mir ist, dass ich in den Lebensmittelladen gehe und das hole, was du willst, dass ich im Laden hole, dass ich immer noch dieses Fließen habe? Ja! Und da hat es dann begonnen. Zu dieser Zeit war das Einzige, vor dem ich jemals gesagt hatte, dass ich in meinem ganzen Leben nicht sein werde, war Prediger. Deshalb dachte ich auch nicht an Prediger. Ich wollte ihn einfach kennenlernen, ich wollte mit ihm zusammen sein. Es war mir egal, was wir taten, solange wir es zusammengetan haben. So hatte ich die Erkenntnis, dass ich auf dieser niedrigen Stufe arbeiten konnte. Ich hatte also dieses dienstbare Herz. Ich wollte einfach alles tun, was der Herr tun wollte, aber er würde mir Kraft geben. Er würde mir die Autorität geben, es zu tun. Und ich würde es mit dem Geist des Herrn auf mir tun. Mehr als jemand, der versucht, etwas Großartiges zu tun. Und ich tue nur eine einfache Sache, der manche nicht einmal aufmerksam schenken würden. Aber der Geist des Herrn war auf mir. Also würde ich seine Gegenwart spüren. Er kommuniziert mit mir. Ich kann jedes kleine Detail erfragen und er kommuniziert mit mir. Er befähigte mich, es auf eine Art und Weise zu tun, die wunderbar funktionierte und Gott die Ehre brachte, weil nicht ich es tat. Gott hat es durch mich getan. Das ist doch aufregend. Und doch kämpft jeder dagegen an, wegen all der Dinge, die man zu wissen glaubt, all dem Schrott, den Satan in unseren Verstand programmiert hat, mit dem er versucht, gegen Gott zu arbeiten und für Dinge, die er getan hat, Gott die Schuld zu geben oder die wir getan haben und für die wir Gott die Schuld geben. Es scheint immer, dass Gott derjenige ist, der das Problem ist. Und dabei ist er der Einzige, der nicht das Problem ist. Also irgendwo wirst du entweder glauben, was das Wort Gottes sagt oder nicht. Entweder du vertraust ihm oder du vertraust ihm nicht. Du weißt, dass die Bedingung, um gerettet zu werden, glaube und lass dich taufen war. Das Wort Glauben bedeutet, dass du an ihn glaubst, nicht an das, was er getan hat. Wenn wir jemanden zum Herrn führen, dann ist das eine Bedingung. Nein, du glaubst, dass er am Kreuz gestorben ist, du glaubst, dass er auferstanden ist und du glaubst dies. Und du hast all diese Dinge, die du glauben kannst, um gerettet zu werden. Aber das Wort Glauben bedeutet nicht zu glauben, was er getan hat. Es ist der Glaube an das, was er ist. Mein Glaube ist in ihm, was bedeutet, dass ich glaube, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und all diese Dinge plus alles andere, was er getan hat und alles, was er in der Zukunft tun wird. Dies ist alles mit dem einen Ich glaube entschieden. Aber wir tun nur diese drei oder vier Dinge, werden errettet und dann versuchen wir eine Sache nach der anderen zu glauben oder die nächste Million Dinge, die er vielleicht tun will und ringen mit jedem einzelnen von ihnen. Das ist der Zeitpunkt der Herrschaftsfrage. Ich habe die Entscheidung getroffen, ihm zu glauben, zu vertrauen. Bevor er überhaupt etwas sagt, habe ich bereits die Entscheidung getroffen, ihm zu vertrauen. Also heißt es ja, Herr, und ich tue, was er sagt. Ich muss nicht erst entscheiden, okay, ich denke, das ist eine gute Idee oder vielleicht nicht und ringe damit. Es auf diese Weise zu tun, ist also umso viel vieles einfacher. Ich möchte auf einige Bibelstellen eingehen, weil die meisten Menschen bei der Frage der Herrschaft stolpern. Oder es macht ihnen nichts aus, dass er der Herr zum Titel hat. Es ist nur so, dass wir unseren Teil, der Diener zu sein, nicht mögen. Es macht uns nichts aus, wenn er Herr ist, solange wir ein kleinerer Herr sind. Aber wir sind immer noch die Herren. Es ist das Problem, dass er der Herr ist und wir ein Diener. Das ist es, was uns verwirrt. Dieses Wort Diener. Bevor ich 1979 den internationalen Dienst gründete, hatte ich Leute, als ich Pastor war, die über einen Namen beteten, von dem sie fühlten, dass der Herr sagt, dass es der Name dieses internationalen Dienstes sein soll. Und ich bekam damals alle möglichen wunderbaren Namen, die wirklich großartig klangen. Und der Heilige Geist bestätigte keine davon als das, was er sagte. Als die Zeit ablief und er sagte, okay, fragte ich ihn, wie der Name lauten sollte. Er sagte, Servants of the Lord Ministries. Wow, ist das nicht ein aufregender Name, mit dem du einen internationalen Dienst gründen willst? Servants of the Lord, Diener des Herrn. Das kam bei allen an wie eine Sprechblase, wisst ihr? Der charismatischen Bewegung zu dieser Zeit wollte niemand etwas von Dienern hören. Wir sind Könige, wir sind Königskinder. Diener, du machst wohl Witze. Also sie haben Mitleid mit mir, verstehst nicht einmal, wer du bist, weil sie an einen Sklaven denken. Sie denken an Sklaven, die ausgebeutet werden. Sie hatten keinen Begriff von Dienern. In unserem Land mögen wir, das höchste Amt in unserer Regierung ist der Präsident. Und er wurde gewählt, um was zu tun? Um dem Volk zu dienen. Er ist ein Diener. Er soll dienen und dafür sorgen, dass der Wille des Volkes umgesetzt wird, das ihn durch seine Wahl in dieses Amt gebracht hat. Viele von ihnen tun das nicht. Dann werden sie zum Herrn und wollen über diejenigen herrschen, die sie in die Position gebracht haben. Genau wie wir es mit Gott tun. Also Gott setzt uns an einen guten Platz in seinem Reich. Das Erste, was er tun wollte, ist, das Reich zu übernehmen. Wir wollen die Leitung haben. Dieser Titel Diener. Ich habe das nicht verstanden, als Gott das sagte. Aber es war mir egal. Ich wollte ihm dienen. Und das ist unsere Aufgabe, ihm zu dienen. Also wenn du dienst, bist du ein Diener. Verstehst du das? Was ist daran falsch? Also das höchste Amt, das wir in unserem Land haben, ist ein Diener. Obwohl es von der höchsten, mächtigsten Position in unserer Nation auswirkt. Aber niemand hat gesagt, oh, ich möchte nicht Präsident sein, denn dafür muss man ein Diener sein, ja? Das wäre doch lächerlich. Also unsere größten Generäle in unserer Armee mit der größten Macht dienen unserer Nation. Sie sind da, um unserer Nation zu dienen. Es ist nicht ihre Entscheidung, etwas zu veranlassen. Wer auch immer über ihnen steht, gibt Befehle und ihre Aufgabe ist es, das auszuführen, was ihnen aufgetragen wurde. Sie sagen es jemand anderem und der dient ihnen und führt das aus, was ihnen befohlen wurde. Sie sagen es jemandem und so geht es weiter. So ist jeder irgendwo ein Diener. In Gottes Reich ist der Einzige, zu dem du gehst. Jesus, naja, es geht zu ihm, dann. Nein, er ist auch ein Diener. Die Schrift sagt, er ist gekommen, um zu dienen. Ja, er war der Herr. Ja, er hat alles geschaffen. Ja, er ist verantwortlich für das ganze Universum. Aber er nahm die Gestalt eines Dieners an. Er ist unser Vorbild. Wenn er sich also selbst erniedrigen konnte und dort, wo er war, uns dienen konnte, dann erinnere ich dich daran, dass alles im Himmel und auf der Erde unter ihn gestellt wurde, mit Ausnahme dessen, der alles unter ihn gestellt hat, nämlich sein Vater. Also als er kam, Johannes 5,30, als was kam er da? Von der Nummer 2 von allem zu sein, dass er jetzt für alles verantwortlich ist, alles regiert, also ist er in diesem Sinne der Herr von allem. Nein, er war gekommen, um den Willen des Vaters zu tun, nicht seinen Willen. Er diente dem Vater, damit der Wille des Vaters getan wurde. So ist jeder Mensch, egal in welcher Position, ein Diener, der schaut, welche Verantwortung er hat. Es wird gemacht, also hat er die Macht, die Autorität, das zu tun. Das ist nichts Negatives, Leute. Was es in unserer Gesellschaft schlecht macht, ist, wenn die Person in einer Position der Autorität nicht dient und ihren Job macht, sondern herrscht. Versteht ihr? Dann hast du ein Problem, wenn dein Chef zum Herrn wird oder dein Politiker zum Herrn über dich, obwohl sie dazu da sind, zu dienen. Und wenn sie treu dienen, geben wir denen, die treu dienen, große Ehre. Ich war in der Armee der Vereinigten Staaten, musste also ein Gelübde ablegen, um zu dienen. Aber weißt du, was die Bedingungen waren? Ich musste trainiert werden, nicht nur Befehle zu hören, sondern die Befehle auszuführen, ohne auch nur im Entferntesten darüber nachzudenken, ob ich den Befehl mag oder nicht, auch wenn ich wusste, dass ich dabei sterben würde. Ich musste also bereit sein zu sterben, um einem Befehl zu folgen, über den ich nicht mitbestimmen konnte, was es war. Und das habe ich getan, ein völlig fleischlicher Mensch, ohne den Geist. Und wir sitzen hier mit der Macht des Universums in uns und können das nicht tun? Wir können Gott nicht dienen? Ich kann kein Soldat Jesu Christi sein, bereit zu sterben, wenn es nötig ist? Wenn ich bereit war, für die Vereinigten Staaten zu sterben? Und ich war nicht einmal geisterfüllt? Das macht doch keinen Sinn, oder? Wenn ich also mit der Sache, mit der Herrschaft umgehe, dann ist er der Herr. Und ich werde alles tun, was er sagt, auch wenn es bedeutet, dass ich sterben werde. Das ist auch so, wie wenn ich das Amt annehme, wenn ich Soldat in der Armee der Vereinigten Staaten werde, weil ich als Soldat denke. Diesen Hintergrund hatte ich. Ich möchte, dass du das Wort Diener heute mit einer anderen Einstellung und Respekt betrachtest. Denn es wurde von Satan so herabgesetzt, weil er versucht, es zu etwas Negativem, Schlechtem zu machen. Er versucht, die Tatsache, dass Jesus der Herr ist, zu etwas Schlechtem zu machen. Und das ist beides lächerlich. Aber wir glauben daran und an die Tatsache, dass, wenn er nicht der absolute Herr deines Lebens ist, du an eine Lüge glaubst. Verstehst du? Du glaubst an eine Lüge. Und rat mal, woher sie kommt. Sie kommt von Satan. Also gibst du den Glauben frei und vertraust dem, was Satan sagt, mehr als dem, was Gott sagt. Das ist einfach die Realität. Schauen wir uns also die Apostel an. Wir wissen aus der Schrift, dass er zuerst die Apostel eingesetzt hat. In der Rangfolge der Autorität war also die höchste Autorität. Damit hat er angefangen, nicht mit Pastoren, nicht mit Evangelisten, nicht mit Lehrern, sondern mit den Aposteln. Und sie trainierten, brachten alles in eine Reihenfolge. Hier sind also die Apostel, die ersten, und sie hatten eine lächerliche Menge an Autorität, die Gott ihnen gegeben hatte. Deshalb wollte ich mir ansehen, wie sie die Situation betrachten. Ich weiß, in unserer Gesellschaft, diejenigen von euch, die Geschäftsleute sind, die Abschlüsse haben, wenn ihr eine Visitenkarte habt, dann haben viele von euch, was ihr seid, was ist euer Talent, was ist eure Position? Ist Präsident oder so etwas oder ein Arzt oder so etwas. Aber die meisten von euch können viele andere Dinge tun, außer der einen Sache, die ihr auf eurer Karte schreibt. Ich bin zum Beispiel ein apostolischer Amtsträger, aber ich war auch ein Pastor, war auch ein Lehrer. Also was schreibst du auf deine Visitenkarte? Du schreibst das, was die höchste Stufe ist. Verstehst du, was ich damit sagen will? Du kannst einen Bachelor haben, du kannst einen Master haben, du kannst einen Doktortitel haben. Nun, du schreibst nicht den BA oder du schreibst nicht den Master, du schreibst den Doktortitel. Du kannst auch alle drei eingeben, aber jeder weiß, dass du die anderen beiden hast, wenn du diesen hast. Also geben wir den höchsten an. In jedem Land, in das ich gehe, bekommst du eine Karte. Wenn jemand zum Beispiel nach Afrika geht, wird er alles aufschreiben. Es werden 10 oder 15 verschiedene Dinge auf der Karte sein. Von oben nach unten. Alle sind auf der Karte. Sie haben keine Zeit, etwas anderes als ihre Titel unterzubringen. Und so sind wir sehr darauf bedacht, wir wollen den Titel dort haben. Okay, diese ersten waren als Apostel. Es gibt in der Christenheit keinen höheren Grad als diesen für sie. Wenn sie also eine Visitenkarte hatten, Paulus hatte eine Visitenkarte, oder Johannes oder einer von ihnen hatte eine Visitenkarte. Was wäre dann der erste Name auf dieser Karte gewesen? Nun, lass uns einige davon anschauen. Schauen wir uns Römer Kapitel 1 an. Oh, ich habe meine Zeit vermasselt. Wie viel Zeit habe ich noch? 30? Okay, nur eine Sekunde, Leute. Okay, Römer 1,1, das ist jetzt Paulus. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Hier ist Paulus, der Apostel, der zwei seiner Positionen aufzählt. Ein Knecht und ein Apostel. Und er setzt Knecht oder Diener, an die erste Stelle, nicht Apostel. Er schrieb nicht ein Apostel und ein Knecht von Jesus Christus. Ein Knecht und ein Apostel. Lass uns noch einmal in Titus 1. Vers 1 schauen. Ich werde schnell durchgehen, ich habe mehrere davon. Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi. Wieder ist da dieses Talent. Ich möchte jetzt nur noch kurz auf die Titel eingehen. Das ist also Paulus mit einem weiteren Brief an eine andere Gruppe, in dem er seine Autorisierung angibt, was er schreibt, wer er ist. Ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi. 1. Korinther, Kapitel 9. Kapitel 9, Vers 19. Das ist Paulus, der wieder zu ihnen schreibt. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Obwohl er also nicht nur ein Apostel Gottes, sondern auch der Menschen ist, hat er sich zum Diener der Menschen gemacht. Zum Beispiel ist der Präsident der Vereinigten Staaten ein Staatsdiener, aber seine Aufgabe ist es zu dienen. Wir denken immer, dass eine Position ein Job ist, in dem man Chef oder Herr ist. und nicht eine Position, in der man denen dient, die unter einem sind. Das ist einfach eine andere Sichtweise, denn in der Natur wollen wir der Chef sein, sodass jeder mir dient. Und das ist in gewisser Weise auch wahr, aber die Hauptverantwortung, du sollst ihnen dienen. Diese Leute dienen dir und sorgen dafür, dass dein Unternehmen gut funktioniert und all das, und du solltest ihnen dienen, um sicherzustellen, dass sie gesegnet sind und ihre Bedürfnisse erfüllt werden, weil du derjenige bist, der die Autorität hat, das zu tun. Es funktioniert in beide Richtungen. Jakobus, Kapitel 1. Also das war alles über Paulus. Also in Jakobus, Kapitel 1, Vers 1. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor. Hier ist Jakobus. Er ist anfangs einer der großen, hochrangigen, aber hat keinen dieser Titel gesetzt. Er schrieb einfach, Jakobus, ein Knecht Gottes. Er hat nur den einen Titel geschrieben. Nun, er hatte sicherlich eine Menge Autorität in jenen Tagen. Er hat einen der Briefe geschrieben. Er steht in der Bibel. Er hatte sicherlich irgendwo eine Wolke. Verstehst du, was ich meine? Aber der einzige Titel, den er überhaupt benutzte, war nur der eine. Ein Knecht Gottes. So wie bei Jakobus gehst du in 2. Petrus 1, deinem anderen Apostel. Mal sehen, wo ich bin. Entschuldigung, 2. Petrus, nicht 1. Petrus. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Ist das nicht das Gleiche? Als Spitzenposition steht Knecht und dann ein Apostel von Jesus Christus. Okay. Blätter ein bisschen weiter zu Judas. Judas, erster Vers. Judas, Knecht Jesu Christi, des Bruders des Jakobus und derer, die geheiligt sind von Gott, dem Vater und bewahrte Christus Jesus, den er berufen hat. Also hier ist Judas. Wieder war der einzige Titel, den es gab, ein Knecht Gottes. Offenbarung 1. Lass mich sehen, wo ich bin. Nur eine Sekunde. Ich fummle hier rum. In der letzten Minute muss ich dem auf die Spur kommen. Haltet einfach durch in der Offenbarung. Eine Minute. Lass uns weitergehen und zur Offenbarung im 15. Kapitel gehen. An diesem Punkt springen wir den ganzen Weg zurück ins Alte Testament. Wir gehen zurück zu dem Überbringer des Gesetzes, Mose. In Offenbarung 15. Vers 13. Das ist nicht richtig. Wir könnten hier irgendwo... Das ist nicht richtig. Naja, jedenfalls habe ich die falsche Zahl aufgeschrieben. Also ich überspringe das einfach. Ach, Vers 3. Okay. Und sie singen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Also hier ist wieder Mose. Der Überbringer des Gesetzes. Als dieses Lied sangen, gaben sie Mose den Titel der Knecht Gottes. Jetzt dann aber genug davon, denn mir wird sonst die Zeit ausgehen, all diese Dinge durchzugehen. Durchgehend sehen wir all diese Menschen von Mose über die Apostel bis hin zu den anderen Großen, den Schreibern des Neuen Testaments. Jeder von ihnen hatte den Titel Knecht des Herrn oder Knecht Gottes. Also warum ringen wir so sehr mit diesem Titel? Sogar der Jünger, weil es ein Teil des menschlichen Wesens ist. Wir möchten sein, möglichst hoch. Der Mensch möchte von Natur aus einen höheren Rang einnehmen. Sogar die ersten Jünger diskutierten untereinander, wer von ihnen der Größte im kommenden Reich Gottes sein würde. Und Jesus hörte sie und sagte, wer von euch der Größte sein will, der soll der Diener aller sein. Das ist der Schlüssel. Wenn du wirklich in einer Position sein willst, einer großen Position in Gottes Reich, dann sei der Diener aller. Du musst dieses dienstbare Herz haben, denn es spielt keine Rolle, welche Stufe du erreichst, du wirst immer noch ein Diener sein. Es ist mir egal, ob er dich in der neuen Schöpfung oder über eine ganze Galaxie stellt. Du wirst immer noch ein Diener des Herrn sein und ein Herrscher über diese Galaxie. Du wirst diesen Titel niemals verlieren. Es wird immer so sein. Ich werde dir hier noch ein paar weitere Dinge geben. Wir gehen in die Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 27. Nur einige Beispiele des Dienens. Apostelgeschichte 27, 23. Nein, ich steige aus. Hier aus dieser Stelle. Nein, es tut mir leid. Ich wollte nicht in die Apostelgeschichte einsteigen. Ich werde zum Römerbrief gehen, weil ich keine Zeit habe, sie alle durchzugehen. Ich werde hier ein paar überspringen, einfach durchgehen, geht zu Römer 1. Mir ist klar, dass ich hier eine Botschaft habe, für die ich einen ganzen Tag brauchen werde. Ich muss einige dieser Dinge überspringen. Römer Kapitel 1, Vers 9. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge. Hier ist also wieder Paulus, nicht nur ein Diener des Herrn, sondern Gott ist mein Zeuge, dem ich diene. Es ist also nicht genug zu sagen, ich bin ein Diener. Du musst dienen. Du kannst nicht sagen, oh, ich bin ein Diener des Herrn. Wie dienst du ihm dann? Was tust du? Dienst du? Wo dienst du ihm? Denn wenn du ein Diener bist, dann musst du irgendwo dienen. Also wo hat er dich autorisiert zu dienen? Denn jedes Kind Gottes ist ein Diener des Herrn. Und die einzige Frage ist, wo sollst du jetzt dienen? Denn du magst in dieser Position dienen und wenn du darin treu bist, wird Gott dich in eine höhere Position versetzen. Und wenn du darin treu bist, wird er dich in eine andere Position versetzen, von der du nicht einmal sicher bist, wo die Endposition sein wird. Und einige von euch sind so gefangen in dem, was die Endposition sein wird, versuchen dorthin zu gelangen, wenn ihr nicht treu seid an dem ersten Ort, an dem er euch autorisiert hat, zu dienen. Ich werde durch einige dieser Dinge gehen, ich werde dir einfach ein paar Bibelstellen geben und du siehst sie dir an. Nun, lass uns nachschauen, während wir in Römer Kapitel 7 Vers 6 sind. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Es geht also wieder um das eigentliche Dienen, die Beispiele für das Dienen. Ich möchte noch ein bisschen weiterspringen. Ich kann dir ein paar Verse nennen. 1. Thessalonicher 1,9, Galater 5,13, wenn du sie aufschreiben willst, kannst du dir diese Beispiele ansehen. Aber ich werde dir ein paar Punkte aufzeigen. In Jesaja 54, Vers 17, gebe ich dir nur einige Beispiele oder Vorteile des Dienens. Vers 17 besagt, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Keine Waffe, die sich gegen dich erhebt, wird Erfolg haben. Das ist dein Erbe. Es ist das Erbe der Diener des Herrn, nicht der Herren des Herrn. Es sind die Diener des Herrn. Wenn du also Probleme damit hast, dass Satans Waffen gegen dich zu wirken scheinen, Rate mal, warum? Du erfüllst nicht die Bedingung, um ein Diener zu sein. Einige von euch erkennen nicht, dass man nicht einfach ein Diener des Herrn sein kann, sondern dass man sich dafür qualifizieren muss. Es gibt Bedingungen, um ein Diener zu sein. Es gibt Leute im Weißen Haus, die dem Präsidenten dienen. Sie dienen als über alle militärischen Streitkräfte oder einer davon. Sie könnten der gesamten Wirtschaft des Landes dienen. Einer könnte für die gesamte Landwirtschaft des Landes zuständig sein. Aber sie sind da, um zum Wohlgefallen des Präsidenten zu dienen. Nun denkst du, dass einfach jeder da einsteigen und diese Position einnehmen kann? Um Botschafter zu sein oder bei der UN oder so etwas? Nein, es gibt einige ernstzunehmende Qualifikationen, um im Weißen Haus als Abteilungsleiter oder überhaupt irgendwo an der Basis dienen zu können. Es ist eine hohe Ehre, wenn du vom Präsidenten für eine dieser Positionen ausgewählt wirst. Es ist also eine Ehre, wenn Gott dich erwählt, um dich irgendwo in seinem Reich dienen zu lassen. Und wir denken, oh, meine ist nicht so wichtig wie die von jemand anderem. Von allen Propheten sagt Jesus, dass Johannes der Täufer der Größte war. Aber dann sagt er über Johannes den Täufer, die Geringsten in meinem Reich sind größer als Johannes der Täufer. Also wenn du Gott an der niedrigsten Position im gesamten Reich Gottes dienst, bist du auf einer höheren Ebene als Johannes der Täufer, der nicht im Reich war. Und er war der größte aller Propheten. Das sollte als Ausgangsposition gut genug sein, Leute. Das ist die Ebene, wo er versucht, dich beginnen zu lassen. Das ist eine Vorspeise. Also warum bekämpfen wir das? Weil wir 20 Ebenen aufsteigen wollen, bevor wir anfangen. Du verschwendest deine Zeit mit dem Versuch zu verhandeln, aber er wird nicht verhandeln. Du wirst auf der Ebene beginnen, die er wählt. Das bedeutet nicht, dass du dort lange bleiben musst. Je treuer du bist, desto schneller wirst du dich aus dieser Ebene herausbewegen. Je nachdem, welche Ebene es ist. Aber irgendwo auf der Linie ist das deine bleibende Position des Dienstes. Und dort wirst du bleiben und treu sein und dort den Rest deines Laufes laufen. Und du kannst es nicht entscheiden. Er entscheidet das. Und es ist keine Strafe, wenn du die hohe Position nicht bekommen hast. Denn wem mehr gegeben wird, von dem wird mehr verlangt. Diejenigen, denen diese höhere Position gegeben wird, denken also, oh, das möchte ich gerne sein. Nein, von ihnen wird verlangt, dass sie viel mehr Verantwortung im Dienst für Gott haben als du. Was es sie kosten wird, ihm zu dienen, wird viel mehr sein, als was es dich kosten wird. Und wir denken, dass es eine Wohltat ist, ein Herr zu sein. Nein, sie sind Soldaten. Weißt du, schau dir an, was Paulus alles durchgemacht hat. Und er gibt eine Liste der Dinge. Du bist satt, ich bin hungrig, du bist warm, mir ist kalt. Er ging diese ganze Liste durch, dass alle unter ihm die Dinge hatten, die er nicht hatte. Und wir verdrehen es so, dass wir denken, es wäre andersrum. Und er sagte uns, dass du nicht weißt, worum du bittest. Wenn du es wüsstest, würdest du das nicht tun. Also nimm nicht an, dass du weißt, was etwas ist oder bedeutet. Herr, du wählst aus, weil du weißt, weil das Beste für mich ist, da wo ich gerade bin. Das ist der Punkt, an dem das Vertrauen in ihn kommt. Aber das Spannende ist, dass wenn ich diene, dann autorisiert er mich, dort zu dienen, und dann wird er alles autorisieren, was ich in diesem Dienst tun soll. Was bedeutet, dass der Geist des Herrn auf mir sein wird und mir jedes kleine Detail zeigt, wie er es getan haben möchte und was auch immer ich brauche. Kraft, Weisheit, Offenbarung, es macht keinen Unterschied. Er wird es mir geben. Wenn ich Menschen etwas sagen muss, so wie ich jetzt hier oben bin und er mich autorisiert hat, es zu tun, nützt es mir nichts, wenn ich zu euch rede und ihr nicht hören könnt und der Herr euch keine Ohren zum Hören gibt. Dann werdet ihr nichts von dem verstehen, was ich sage. Also verlasse ich mich auf ihn. Jeder, der hören will, was ich sage, dem wird er Ohren zum Hören geben. Um zu hören, kann ich euch dies nicht geben. Er wird die Wahl treffen. Meine Aufgabe ist also, ihn sprechen zu lassen, was immer er durch mich sagen möchte. Es ist seine Entscheidung, wen er es hören lässt. Und ich kann mich darauf verlassen, dass er derjenige ist und auch der Geist wird fließen müssen, um das in dir zu wirken und zu verarbeiten, wenn ich auf dem Weg woanders hin bin. Kann es also sein, dass er auch im nächsten Monat, in 6 Monaten noch an dir arbeitet, wenn du es hinauszögerst und nicht tust, denn er wird es nie aufgeben. Er wird es immer wieder zu dir zurückbringen. Es ist also einfacher, gleich damit weiterzumachen, wenn du nicht die ganze Zeit damit konfrontiert sein willst. Also einfach, du weißt, wann es am einfachsten ist, dem Herrn zu gehorchen und es dich am wenigsten kostet. Es ist das erste Mal, wenn er dir sagt, dass du etwas tun sollst, und die meisten Leute versuchen es immer wieder. Es ist ein Trick des Teufels. Du versuchst es herunterzuhandeln und einen niedrigen Preis zu bekommen. Und je länger du wartest, desto mehr Strafen und Zinsen kommen dazu, bis du dich schließlich entscheidest zu tun. Und es kostet dich ein Vielfaches. Mehr, als wenn du es getan hättest, als es dir zuerst gesagt hat. Also sobald er es sagt, ja, Herr, ich ergreife es sofort. Ich schnappe es mir, solange es noch zum Schnäppchenpreis zu haben ist. Weißt du? Amen. Okay, Offenbarung 22. Lass mich dir schnell einen weiteren Vorteil nennen. Ich werde eine Menge davon auslassen müssen, aber es ist eine Menge hier drin. Offenbarung Kapitel 22, Verse 1 bis 5. Ich teile das, weil das sozusagen am Ende ist, wenn alles vorbei ist. Das tausendjährige Reich ist vorbei, der neue Himmel und die neue Erde sind fertig. Wir sind dort im Himmel, wir stehen vor dem Thron und wir sind am Ende der Geschichte. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Jeweils eine und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keine Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sprechen hier von der Ewigkeit, Leute. Wenn wir dort im Königreich sind, ist alles neu. Wir sind dort mit Gott, und wir werden das Universum regieren und dort herrschen für immer. Aber wir sind seine Diener, um das Universum zu regieren und in ihm zu herrschen. Aus dieser Position kommst du nicht heraus. Wenn du in den Himmel kommst und deinen verherrlichten Körper bekommst, wirst du immer noch ein Diener sein. Wenn du also kein Diener sein willst, dann sagst du, ich will nicht in den Himmel kommen. Denn das ist die einzige Position im Himmel, die eines Dieners. Und du kannst das Universum regieren, aber du wirst Gott dienen und du wirst es so regieren, wie er es will. Nicht wie du denkst, dass das Universum regiert werden soll. Du hast also nicht die Entscheidung zu treffen, weder jetzt noch künftig. Du bekommst das Privileg, ihm zu dienen und das auszuführen, was sein Wille ist, nicht dein Wille. Wir können uns also genauso gut von dem trennen, wie alles sein sollte, und unseren Willen ihm überlassen. Das heißt nicht, dass du keinen hast, aber es heißt trotzdem nicht, dass du Ideen hast wie Jesus. Er wollte, dass der Kelch an ihm vorübergeht, aber dennoch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also nahm Jesus die Gestalt eines Menschen an, also gab Gott ihm die Wahl. Wäre er in seinem verherrlichten Körper gewesen, hätte man ihn nicht gefragt, ob er sich hingeben will. Ihm wurden die gleichen Entscheidungen gegeben, die wir alle zu treffen haben. Und aus dem natürlichen Bereich heraus willst du natürlich, dass das wieder vergeht. Aber trotzdem war er noch in der Lage zu wählen. Auch wenn du Blutstropfen schwitzt, weil du weißt, was auf dich zukommt, weil er wusste, was auf ihn zukommt, hat er dennoch gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Johannes 5,30, ich komme nicht, um meinen Willen zu erfüllen, ich suche ihn nicht und ziehe ihn nicht zu Rate, sondern nur den Willen und das Wohlgefallen meines Vaters, der mich gesandt hat. Er war das Vorbild. Wenn er es bekommt, ist alles erledigt, das Himmelreich und all das wird dem Vater droben zurückgegeben. Wenn Jesus es abgeschlossen hat, dient er dem Vater, um zu sehen, dass der Wille des Vaters auf dieser Erde getan wird. Du wirst niemals aus dieser Position herauskommen. Wenn wir also dort ankommen, werden wir Diener Gottes sein und dieses Reich als seine Diener regieren und herrschen, nicht als Leibeigene. In Ehrenpositionen, in denen wir dienen, in sehr hohen Ehrenpositionen. Aber jetzt ist die Zeit der Prüfung. Wirst du ihm treu sein und ihm in den kleinen Dingen dienen? Denn wenn du das nicht tust, wirst du ihm nicht in den großen Dingen dienen. Denn das ist ein großes Universum. Du denkst auf unserer Erde hier, in wie vielen verschiedenen Positionen du in dieser Welt dienen könntest. Nun, was denkst du, wie viele verschiedene Positionen wird es geben, um ein Universum zu leiten? Es gibt eine ganze Menge von Ebenen, verstehst du? Jemand könnte über eine Galaxie herrschen, aber dann gibt es eine Million Planeten in dieser Galaxie. Sie können einen ganzen Planeten für sich haben, aber es wird sich weiter untergliedern und irgendwo wird jemand für Alverston oder London verantwortlich sein. Verstehst du? Es gibt verschiedene Ebenen. Das ist der Zeitpunkt, an dem sich entscheidet, was für eine Art von Diener du für den Herrn bist. Es war aufregend für mich, als ich erkannte, dass ich ihm dienen konnte und obendrein konnte ich diese Salbung, diese Ermächtigung, diese Kraft haben. Siehst du, das war das Interessante. Auch in den kleinen Dingen. Denk darüber nach. Denn die meisten Menschen denken, nicht diese hohe Position erhalten habe, ich genug Macht, dass ich dies tun kann, und der Teufel kann mich nicht aufhalten. Ich muss erwachsen werden. Ich habe Macht in dem Moment, in dem er mich autorisiert hat, etwas zu tun. Als ich ein Baby war, konnte ich den Teufel überwinden. Als ich ein Baby war, denn ich hatte die Autorisierung, die Macht dazu, wenn ich in der einfachsten Sache diene. Und es gab nichts, was der Teufel tun konnte, um mich zu stoppen. Und es gab keine Waffen, die er gegen mich einsetzen konnte, die Erfolg haben würden. Als ich ein Baby war und nichts verstand, außer Abba Vater. Er ist Herr, er ist Gott und ich liebe ihn. Und ich möchte meine Liebe durch meinen Gehorsam ihm gegenüber zeigen. Also will ich dienen und tun, was immer er möchte, was ich tue. Ich habe als Baby angefangen und als Baby konnte ich es tun und der Teufel konnte mich nicht davon abhalten, es zu tun. Das war nicht so, als ich die Stufe des apostolischen Dienstes erreichte oder als Pastor oder irgendetwas anderes dazwischen. Nichts änderte sich von den Anfängen bis zu meinem höchsten Amt. Nicht eine Sache änderte sich daran, wie ich arbeite. Sprüche 3, 5 und 6, das ist alles, was ich als Baby getan habe, das ist das, was ich als Apostel tue. Alles dazwischen, das ist nichts anderes. Ich vertraue ihm mit meinem ganzen Herzen. Ich stütze mich nicht auf meinen eigenen Verstand. Ich erkenne ihn an und tue einfach, was er sagt. Aber der Unterschied ist, wenn ich einen Auftrag bekomme, dann glaube ich, dass das die Salbung ist, dass ich autorisiert bin, es zu tun. Siehst du, alles funktioniert durch den Glauben. Wie dein Glaube ist, so soll es dir ergehen. Also die meisten Menschen bekommen es und dann wechseln sie zurück in den natürlichen Bereich, versuchen das auszuführen, wozu sie eine Anweisung bekommen haben. Er bittet dich nicht, etwas zu tun. Das ist eine wunderbare Sache, wenn man ein Diener ist. Er bittet dich tatsächlich nicht, irgendetwas zu tun. Er bittet dich tatsächlich darum, ihn die Arbeit durch dich tun zu lassen. Das ist es, was einfach verrückt ist, wenn du darüber nachdenkst, wie wir es verdrehen, was es bedeutet, ein Diener Gottes zu sein. Weil wir denken, dass er uns benutzt. Aber in Wirklichkeit benutzen wir ihn. Wir sind derjenige, die den Nutzen haben. Er ist derjenige, der die Arbeit machen muss. Alles, was wir tun müssen, ist bereit zu sein, dass er die Arbeit durch uns tun kann, für ihn verfügbar zu sein und bereit zu sein, dass er es tut. Es ist nicht kompliziert. So durfte ich als Kind Gottes Werk sehen. Jesus kam und sagte, ich tue, was ich meinen Vater tun sah. Er sah also, was sein Vater durch ihn tat. Stehst du? Als er sah er den Vater arbeiten. Nicht, wie du mich ansiehst. Er saß da und sah den Vater hier draußen arbeiten. Nein, er sah, was der Vater durch ihn tat. Er war ein Diener des Vaters und er ließ den Vater arbeiten. Er sah also, wie der Vater arbeitete. Und wenn er jetzt zu uns kommt, hat der Vater ihn über uns gesetzt. Unsere Aufgabe ist es dann, ihn die Arbeit tun zu lassen, die er durch seine Erlaubnis durch uns getan hat. Er verlangt nicht von dir, die Arbeit zu tun. Ich habe Gott danach gefragt, weil ich sicher gehen wollte, dass ich das verstehe. Ich teile nur mit euch, wie ich als Kind dachte, dass ich so mit Gott kommunizieren kann. Ich sagte, okay Gott, ich werde dir dienen und ich diene dir, weil ich dich liebe. Also ist es mir egal, was ich tue. Ich will dir einfach nur zeigen, dass ich dich liebe. Aber ich habe es auch in der Bibel gelesen, wo Gott ein wenig empfindlich zu sein schien, was seine Herrlichkeit angeht. Rührt seine Herrlichkeit nicht an. Sie berühren die Bundeslade, bumm, waren sie tot. Also wollte ich nicht dumm sein und aus Versehen die Herrlichkeit berühren und in Rauch aufgehen. Verstehst du, was ich sagen will? Also ich versuche, vorsichtig zu sein. Also sagte ich, du weißt schon, Gott, ich möchte deine Herrlichkeit nicht berühren, aber ich weiß nicht einmal, was deine Herrlichkeit ist. Also ich weiß es nicht. Du weißt es, ich weiß nicht. Ich muss wissen, was es ist, damit ich es vermeiden kann. Wieder habe ich die Bibelstelle im Griechischen nachgeschlagen und all das. Und dann wurde es mir nicht klarer, als ich das tat. Also habe ich wieder gesagt, Vater, würdest du mir eine einfache Definition geben, um zu verstehen, was es bedeutet, dass alle Herrlichkeit dir gehört? Und das ist, was er sagte. Er sagte, es bedeutet einfach, dass mir alle Ehre gebührt. Ich sagte, okay, Herr, dann willst du die ganze Ehre. Das heißt, du bekommst die Ehre. Ja. Okay, ich werde also dein Diener sein. Ich werde alles tun, was du mir sagst. Und ich werde dir die ganze Ehre dafür geben. Ja. Ich wusste bereits, dass er meine Gedanken lesen kann, also kannst du es genauso gut sagen, wenn du es denkst. Sagte, okay, Vater, es macht mir nichts aus. Ich mache das, weil ich dich liebe, aber das scheint nicht fair zu sein, wenn ich die Arbeit mache und dann die ganze Ehre du bekommst. Ich habe das ehrlich zu Gott gesagt und er ist in der Leitung. Er sagte, nein, das wäre nicht fair. Sagte, aber Gott, wenn du die ganze Ehre bekommst, dann solltest du auch die ganze Arbeit machen. Er sagte, das ist richtig, ich habe dich nie auch nur darum gebeten, die Arbeit zu tun. Ich bitte dich, mich die Arbeit durch dich tun zu lassen. Und was auch immer ich durch dich tue, dafür gibst du mir die Ehre für das, was ich getan habe. Und weil du mir erlaubt hast, durch dich zu arbeiten. Und da die Ehre, die Herrlichkeit mir zufloss, werde ich dich zu einem Gefäß der Ehre machen und ich werde dich segnen, aber ich werde dir keine Ehre für das geben, was ich getan habe. Er sagte, alles, was du erschaffst und tust, kannst du dir anrechnen lassen, denn das ist sein Wert, denn es wird sowieso verbrennen. Es hat keinen Wert in der Ewigkeit. Also du kannst es gerne haben. Ich möchte keine Ehre für das, was du getan hast. Ich will Ehre für das, was ich getan habe, aber wenn du mich verherrlichst durch das, was du mir erlaubst zu tun, wenn ich durch dich wirke, dann werde ich verherrlicht. Du wirst gesegnet und du wirst geehrt und diese Arbeit wird deine Belohnung haben, die auf dein Konto in der Ewigkeit geht, gemäß 1. Korinther 3. Ich dachte, Mann, das ist besser als einen Job in einer Kuhfabrik zu haben und so viel essen zu dürfen, wie man will. Also ich wollte sicher gehen, dass ich mich klar ausdrücke. Okay, Herr, du willst also, dass ich die Arbeit mache. Herr, aber du willst nicht, dass ich die Arbeit mache. Du wirst zu mir sprechen, was du mich berechtigst zu tun, aber du berechtigst mich nicht, es tatsächlich zu tun. Du berechtigst mich aber, ein Gefäß zu sein, durch das du es tun willst. Ja. Habt ihr eine Ahnung, wie schwer das war? Alles in mir wollte ihm helfen. Weißt du, was das richtige Training war? Nicht das Wissen über die Bibel und all das. Das wirkliche Training war, loszulassen und mich auf Gott einzulassen, um hören zu können, was er tun will, um ein bisschen zu verstehen, was er tun will, sodass ich, wenn er es tut, nicht im Weg stehe. Nun, was ist das? Ist das Gott oder nicht? Also das weiß ich, aber was passiert dann, wenn er bereit ist, etwas zu tun? Der Geist des Herrn kommt auf mich, um mich zu befähigen. Aber wie befähigt er mich? Er befähigt mich, indem er es tut, nicht indem er mir etwas gibt. Er wird meine Werkzeuge benutzen, aber alles kommt von ihm, durch ihn und wird von ihm bestätigt. Verstehst du, was ich sagen will? Ich kann es nicht bestätigen. Ich kann nicht bezeugen, dass das Gesagte von ihm kommt. Wenn es von ihm kommt, wird der Heilige Geist in dir es bezeugen. Du sagst einfach, Herr, war das von dir oder von Joseph? Und der Geist wird bezeugen, ob es von ihm kam oder nicht. Oder ob es nur etwas ist, was ich weitergegeben habe, weil ich die Bibel kenne. Und das ist es, was aufregend ist, denn ich kann ihn bei seiner Arbeit beobachten und das ist wichtig, denn ich habe gesehen, wie Gott tatsächlich schöpferische Wunder durch mich getan hat. Ich habe gesehen, wie er mich in absolute Situationen gebracht hat, wo es aussah, als ob es keinen Weg in der Welt gäbe, da lebend rauszukommen und wie er mir seinen Frieden gab, der alles Verstehen übersteigt. Ich keine Angst habe, mein Verstand ruhig ist und ich sehe, wie Gott sich souverän offenbart und mich aus Situationen befreit. Und es war nicht anders als bei den einfachsten Dingen. Ich war dort, weil er mich autorisiert hatte, dort zu sein. Der Geist des Herrn war auf mir und Gott versorgte mich mit allem, was ich brauchte. Also wenn ich 12 Engel brauchte, um mit all den Millionen Dämonen fertig zu werden, die da sind und versuchen, das zu verhindern, dann kommen die 12 Engel. Ich muss nicht für sie beten, sie sind in der Bestellung enthalten. Ich muss glauben, dass Gott mir alles geben wird, was ich brauche. Wenn ich ein alter Mann bin und keine Kraft mehr habe und er sagt, ich soll eine Stunde standhalten, dann glaube ich, dass er mir die Kraft geben wird. Eine Stunde oder 10 Stunden, es macht keinen Unterschied. Was er autorisiert, ist nicht mein Problem. Er muss, wenn er uns als Gefäß benutzen will, muss er uns standhalten lassen. Er muss den Mund arbeiten lassen. Das ist nicht mein Problem. Nur, ob du es erlaubst oder nicht. Jenseits dieses Punktes liegt es an ihm. Ich muss nicht sagen, Herr, wirst du mich stärken? Ich gehe nicht durch das Ganze, wenn du, wenn du, wenn du. Ich frage, was willst du tun? Dann tu es. Und ich werde mein Bestes geben, um aus dem Weg zu gehen. Das braucht etwas Training. Das war das Training. Denn eine Sache habe ich von Arthur Bird gelernt. Wenn du Gott viel hilfst, kann er nur wenig tun. Aber wenn du ihm nur ein wenig hilfst, kann er viel tun. Aber nun, wenn du dahin kommst, dass du ihm überhaupt nicht hilfst, einfach loslässt, kann er alles tun. Lass Gott und lass Gott machen. Das ist die eigentliche Ausbildung der geistlichen Diener. Ja, ich studiere, ich muss die Dinge verstehen, damit ich weiß und erkenne, dass er es ist, der durch mich fließt. Und was die Wahrheit ist, die in mir und meinem Gefäß wirkt, denn er tut. Wenn er etwas durch mich wirkt, dann wirkt er durch das, was er zuerst in mir gewirkt hat. Also musste er zuerst den Balken aus meinen Augen entfernen, bevor er mich dazu brachte, jemand anderem zu helfen, den Splitter aus seinem Auge zu entfernen. Also ja, das Training ist, dass er dieses Gefäß als ein Gefäß der Ehre vorbereiten musste. Aber erinnere dich an 2. Korinther und 2. Timotheus. Wenn du all diese Dinge, die vom Fleisch aufgelistet sind, ablegst, wird dein Fleisch getötet. Du wirst das loswerden. Dann wirst du als ein Gefäß der Ehre erwählt und für den Gebrauch des Herrn vorbereitet. Du hast Gefäße in deinem Haus, du hast vielleicht ein paar alltägliche Teller und Sachen, mit denen du isst, aber du hattest besondere Gäste oder ein besonderes Ereignis, du hast vielleicht gutes Porzellan oder etwas, das du dafür hervorholen willst. Ja. Aber egal, ob du ein gebratenes Hühnchen auf Porzellan oder auf einem Pappteller isst, es ist immer noch ein Hühnchen, egal auf welchem Teller du es servierst. Aber der Teller ist eine Sache, die geehrt wird. Aber der Teller macht nicht das Huhn. Verstehst du? Der Koch macht das Huhn. Wir sind also nicht dazu aufgerufen, das Huhn zu machen. Wir dienen, du sollst ein sauberer Teller sein, auf dem er das Huhn, das er machen will, jemand servieren kann. Das ist also ein Gefäß. Ich bin nicht der Chefkoch. Ich bin nur das Gefäß. Aber es ist aufregend, wenn er dich zu einem Gefäß der Ehre macht und du ein goldener Teller bist. Du bist kein Pappteller, du bist keiner, den man in den Müll werfen kann. Er hat auch diese. Wir benutzen es einmal, das war's. Aber es könnte Silber sein, könnte Holz sein. Aber es ist immer noch ehrenwert, es wird immer noch benutzt. Du hast also Dinge, um die du dich noch kümmerst, die sind ehrenwert in deinem Haus, aber sie haben keine hohe Ehre. Verstehst du, was ich meine? Du hast sie nicht in einer Glasvitrine oder so. Verstehst du? Du bist nicht so sehr darauf bedacht im Natürlichen. Aber Gott beschützt alles. Er ist Gott, weil er nichts hat, was nicht gut ist. Nur diese Entscheidung lautet, wollen wir ein Diener sein? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum nicht jeder Gott anflehen würde, lass mich ein Diener sein. Also ich höre jetzt damit auf. Denk einfach darüber nach. Wenn ich irgendwo auf der Welt hingehe, egal zu welcher Denomination, ist die härteste Botschaft, die man Christen predigen kann, die Sache mit der Herrschaft. Jesus ist der tatsächliche ausübende Herr deines Lebens, wo du Sprüche 3, 5 und 6 tust und er deine Schritte lenkt und nicht nur, dass er sie lenkt, du gehorchst diesen Schritten. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Du gehorchst diesen Schritten, weil du ihn aus dem richtigen Motiv heraus liebst. Das ist es, was er für mich ergänzt. Ich habe damit angefangen, aber dann hat er es jetzt hinzugefügt. Wenn ich euch anweise, gehorcht ihr dem, was ich euch anweise, aus dem Motiv, aus dem Grund, dass ihr mich liebt, und dann seht ihr Liebe in mich. Dann werde ich die Liebe zu euch vervielfacht zurückgeben, sodass ihr Liebe im Überfluss habt. Und wenn ihr das habt, um fähig zu sein, mich zu lieben und euren Nächsten zu lieben, habt ihr das ganze Gesetz und die Voraussagen erfüllt. So musste ich mich nicht um jede Kleinigkeit kümmern. Ich ging einfach zum Wichtigsten und hatte es getan. Und das Größere schließt das Kleinere ein. Also das ist, wo Gott uns als Diener hinbringen will. Höher geht es nicht und du kannst dort anfangen. Du musst nicht dein ganzes Leben damit verbringen, eine vermeintlich wichtige Position zu erreichen. Du stehst bereits über allen Propheten, wenn du auf welchem Niveau auch immer beginnst. Also sei einfach treu und du kannst es schaffen. Dann beweist du, dass du dort treu bist. Dann wird der Aufstieg kommen. Jeder Christ sollte sich also beständig weiterentwickeln oder auch wenn du an einem Ort bleibst, den er für dich auserwählt hat, sollte das Niveau der Salbung und der Autorität, die du hast und das, was durch dich auf diesem Niveau vollbracht wird, immer größer werden, weil es immer einen besseren Weg gibt. 1. Korinther 12,31, über all die Gaben begehre sie, ja, aber lass mich dir einen vortrefflicheren Weg zeigen. Es gibt also immer eine weitere Ebene. Ich bin seit 46 Jahren im Dienst, aber ich bin immer noch ein Teilzeitstudent, weil es immer eine neue Ebene gibt. Egal, ob ich etwas 40 Jahre lang gemacht habe, es gibt immer eine bessere Ebene. Und wenn ich treu bin, dann verbessert er es immer und das hält es frisch und spannend. Es gibt also kein Ende des Aufstiegs, bis du die Fülle des Maßes von Christus erreicht hast. Dann kannst du dir ein paar Tage Auszeit nehmen. Wenn du aber noch nicht so weit bist, würde ich dir nahelegen, dass du weiter dran bleibst. Amen. Lass uns beten. Vater, wir loben dich und danken dir für diesen Tag. Herr, und ich danke dir für das Privileg und die Chance, Herr, mit deinen Kindern zu teilen, mein Herz zu öffnen und dir zu erlauben, zu ihnen zu sprechen, was du ihnen sagen willst. Und Herr, ich glaube, dass du in ihrem Geist bestätigt hast, was gesagt wurde, dass es von dir kam. Und ich bete, Herr, dass dieser Same tief in ihren Geist gelangt. Ich bete, Herr, dass diejenigen, denen du Augen zum Sehen und Ohren zum Hören gegeben hast, diesen Samen eifersüchtig behüten und dem Feind nicht erlauben, ihn zu stehlen. Aber dann kommen sie vor dich und erlauben dir, den Boden zu bearbeiten, den Boden vorzubereiten, den Samen tief eindringen zu lassen. Und ich weiß, dass du ihn bewässern wirst, Herr, und das wird viel Frucht zu deiner Ehre bringen. So bitte ich dich, Herr, dass du sie segnest, wenn sie heute ihren Weg gehen und sie ehrlich in ihrem Herzen sagen können, dass es gut war, heute im Haus des Herrn gewesen zu sein. In Jesu Namen. Amen.